Radio Ireland.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung mit Radio Ireland. Alle, die dieser lausige Sommer noch nicht in andere Gefilde getrieben hat, erwartet eine spannende Sendung mit Pop and Politics. In unserer Sendung geht es heute um die Gender is Happening Woche in Berlin, deren Koordinatorin Katrin Köppert uns im Interview Rede und Antwort gestanden hat.
Berlin, Friedrichstraße aussteigen, über die von Tauben und Touristen bevölkerte Spreebrücke laufen, das Berliner Ensemble rechts liegen lassen und schon steht man vor dem rasenumsäumten Glaskasten des Gunda-Werner-Instituts. Hier fand vom 6. bis zum 11. Juli die Gender is Happening-Woche statt. Die Glasfassade ist mit rosanen und hellblauen Frauen, Männer, Lesben, Schwulen und Transzeichen übersät. Auf dem Rasen und der Terrasse sitzen ungefähr 20 Leute unterschiedlichen Alters und Geschlechts, essen selbstgekochtes Essen, trinken Kaffee und unterhalten sich. Wer die retrogrüne Treppe ins erste Geschoss hinaufgeht, wird von Simone de Beauvoir empfangen, die durch viele verschiedene Fotos auf Stellwänden vertreten ist. In den kleineren Räumen finden Workshops mit 10 bis 20 Personen statt und im großen Saal flimmern die Wände dank PowerPoint-Präsentationen und Filmen. Wir sprachen am letzten Veranstaltungstag mit Katrin Köppert, der Koordinatorin der Gender is Happening Woche, um mehr über die Hintergründe der Veranstaltung in Erfahrung zu bringen. Wir sitzen jetzt hier mit Katrin Köppert in der Bibliothek des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und was ist denn das für ein Institut? Welche Geschichte hat es oder welche Ziele verfolgt es?
Also das Gunda-Werner-Institut hat sich vor über einem Jahr gegründet oder ist vielmehr fusioniert aus dem ehemals Feministischen Institut der Heinrich-Böll-Stiftung und der Gemeinschaftsaufgabe für Geschlechterdemokratie, auch der Heinrich-Böll-Stiftung. Das waren zwei vorher extra Bereiche. Die Gemeinschaftsaufgabe sollte in die Stiftung hineinwirken, also Geschlechterdemokratie, Geschlechterkonstruktion für die MitarbeiterInnen in der Stiftung thematisieren, und das Feministische Institut war immer nach außen gerichtet, auch mit einer eigenen Satzung. Und die beiden sind zusammengegangen, und als das Gunda-Werner-Institut in auch Memorium der Person Gunda Werner, die die Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie in der Stiftung damals aufgebaut hat und die sehr früh aus dem Leben geschieden ist und man ihr damit nochmal so ein Denkmal aufsetzen wollte. Genau, und das Institut kümmert sich oder ist eine Brückenfunktion einerseits zwischen Wissenschaft und Politik, natürlich immer mit Bezug auf feministische und geschlechterdemokratische Themen, und möchte auch Netzwerk bilden, in verschiedenste Bereiche reinleuchten und arbeitet unter verschiedenen Schwerpunkten, weil das Gender-Thema ja sehr weit gefasst ist, versucht es sich so ein bisschen zu fokussieren auf bestimmte Schwerpunktbereiche, also es ist Frieden und Sicherheit zum Beispiel. Oder auch selbstbestimmt Leben ist das jetzt genannt worden, also Grundeinkommen, inwiefern hängt das mit Geschlecht zusammen, und ja, noch mehr Genderberatung und so weiter. Genau, das sind so ein paar Fokussierungen.
Und wie kam es jetzt zu der Idee, die Gender is Happening Woche zu organisieren, und wie ist so die Konzeption gelaufen?
Es gab verschiedene Intentionen. Einerseits befinden wir uns ja im Jahr 2009, wir haben diesen großen, die große Wahl vor uns, und das sollte nochmal auch ein Signal dahingehend setzen, Geschlechterpolitiken wieder auch in den Fokus zu rücken, verstärkt auch in Richtung der Grünen Partei. Also die Heinrich-Böll-Stiftung ist ja eine grüne Nahestiftung und möchte damit mit dieser Woche auch nochmal ja einen Input geben, einfach gegenüber den PolitikerInnen, die diese Themen stärker verorten sollen. Das ist so der eine Hintergrund. Und das andere ist, dass wir in diesem Jahr auch ganz viele Jubiläen haben, 60 Jahre Grundgesetz, 40 Jahre Stonewall, 20 Jahre Mauerfall, die wir als Grundlage nutzen wollten, nochmal zu schauen, inwiefern das auch mit Geschlecht zusammenhängt, was passiert ist historisch einerseits und andererseits bestimmte Diskurse aufzugreifen und vielleicht auch nochmal neu zu setzen.
Jetzt sind ja also diese 6 Tage in unterschiedliche Themen auch untergliedernd. Kannst du dir kurz vorstellen, wie das so aussah?
Ja. Also wir haben halt überlegt, wie können wir diese verschiedenen Punkte, also gerade diese sehr verschiedenen Jubiläen irgendwie bündeln. Und die Idee war dann entstanden, dass wir jeden Tag einen Schwerpunkt nochmal extra geben, um so eine Art roten Faden herzustellen. Muss man einfach schauen, ob uns das überhaupt gelingen konnte. Und jeder Tag einen Schwerpunkt hatte. Montag stand unter dem eher historischen Fokus von 60-40-20, Meilensteine der Geschlechterdemokratie, Fragezeichen, also auch nochmal aufzugreifen, 60 Jahre Grundgesetz. Haben verstärkt rechtliche Themen und politische Themen am Montag diskutiert, also zum Beispiel Familienkonstellationen, wie hängen die mit sich auch differenzierenden Geschlechterkonstellationen zusammen, als ein Beispiel. Oder wir haben den Versuch unternommen, ein geschlechtergerechtes Grundgesetz zu formulieren, also wie müsste das aussehen, auch nochmal unter dem sprachlichen Aspekt. Genau, der Dienstag stand unter dem Thema Sprache und Literatur, Text. Wir haben verschiedene Themen diskutiert, wie emanzipatives Schreiben in Ost-West aussehen konnte. Wir haben Simone de Beauvoir aufgegriffen, deren Buch auch das 60., also das andere Geschlecht, das Buch, das hatte 60. Jubiläum dieses Jahr. Und wir haben auch eine Veranstaltung zum Queer Reading veranstaltet, um zu schauen, inwiefern queer auch in Texten zu lesen ist oder inwiefern wir das als Methode anwenden können, um Texte neu zu rezipieren. Am Mittwoch war der Fokus Sex, Sexualität, und nannte sich Sex von Späßen und Zwängen, mit dem Hintergrund zu schauen, inwiefern Geschlecht mit sexueller Identität natürlich zusammenhängt, sexueller Orientierung, und haben teilweise auch sehr kontrovers das Thema Porno diskutiert. Interessanterweise also ganz kontrovers insofern, dass das Podium pro Porno war und das Publikum wiederum dem nochmal so einen ganz kritischen Akzent gegeben hat. Gut, aber der Donnerstag war unter dem Aspekt Do-it-yourself, Doing Gender zu verstehen, und bot ganz viele Workshops an, einfach um auch Geschlecht nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern in Selbstermächtigungsstrategien einfach auszuprobieren. Also das konnte man beim Boxen austesten, oder wir haben einen Radio-Workshop initiiert vom Transgender-Radio, die dann versucht haben, auch nochmal zu gucken, wie kann man solche Themen im Radio setzen, und einfach auch nochmal so ein technisches Input gegeben. Und der Freitag, der gestrige Tag, war unter dem Motto Film, also Spot on, Film und Medien. Und wir hatten viele Kooperationen, unter anderem mit der LMAC, die das Thema Nischenjournalismus zum Beispiel aufgegriffen haben. Und wir hatten abends eine sehr schöne Veranstaltung zur Queer Middle East, in der wir viele Regisseure unter anderem des Filmes A Jihad for Love eingeladen hatten, und die über die Situation oder das Verhältnis von sexueller Orientierung, Homosexualität und Religion diskutiert haben. Genau, und heute ist das Motto Bühne, um Proben zu schauen, also wo passiert Gender auf der Bühne des Lebens, aber auch heute Abend mit der Abschlussshow auf der Bühne, wie wir uns dann einfach Performances anschauen wollen.
Du hast ja jetzt schon bis auf das Radio zurückgekommen, oder hast du es angesprochen? Es wird ja auch eben durch Medien begleitet, durch unterschiedliche Medienformen oder mediale Formen, dieses Festival. Kannst du dazu was sagen?
Also wir haben ein bisschen geschaut, inwiefern natürlich wir das in der Presse setzen können, das Thema. Das ist erstaunlicherweise, soweit ich das beurteilen kann, sehr gut gelaufen, dass sehr viele Journalistinnen hier unterwegs waren, sich viele Veranstaltungen angeschaut haben und auch teilweise schon Artikel geschrieben haben. Auf der Ebene, also auf der Textebene, und wir haben, wie gesagt, die Kooperation mit dem Transgender-Radio gewinnen können, die hier einen Workshop angeboten haben und gleichzeitig aber natürlich auch berichten und komplett in der Veranstaltung oder in der Woche eine Sendung geschnitten haben, die also als Bericht dann auch ausgestrahlt wird. Außerdem arbeiten wir zusammen in Kooperation mit dem Social Media Lab. Das ist eine Aktion von der FU hier in Berlin, die GenderaktivistInnen interviewen und ein Modul zusammenstellen, was sie dann selber in Uniseminaren verwenden können, und haben demzufolge hier ganz viel gefilmt und Interviews geführt. Und also Medien sind irgendwie auf alle Fälle, spielen eine große Rolle und sind hier und berichten.
Und jetzt so ein bisschen zum Thematischen, also ihr habt einen stark queeren Bezugspunkt. Gab es da auch innerhalb der Konzeption oder der Organisation die Frage, auch Stimmen, die sich eher auf eine klassisch, vielleicht differenzfeministisch, aber stärker den Fokus auf Feminismus hätten richten wollen? Gab es da Dissens, oder war man sich da relativ einig.
Ja, ist ganz interessant. Also das Gunnar-Werner-Institut ist ja sehr divers von den Zugängen. Das nennt sich ja auch Gunnar-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie, wo ja schon eigentlich irgendwie diese Differenz auch drin steckt oder vermeintlich aufgerufen wird durch diese extra Betitelung von Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und demzufolge auch die zwei Leitungspositionen sehr kontrovers zueinander auch teilweise stehen und sehr kontrovers über Themen aufgrund ihrer verschiedenen Zugänge diskutieren. Und ich jetzt, die ja auch für das Konzept so ein bisschen verantwortlich war, eher mich in dem queeren Kontext verorte und versucht habe, mit dem Konzept diesen Aspekt verstärkt ins Gunnar-Werner-Institut reinzutragen und dann natürlich auch in das Konzept dieser Woche. Und ich muss sagen, erstaunlicherweise, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit und es war ganz produktiv für uns alle und es war nicht auf Widerstand gestoßen. Also eher ganz im Gegenteil, dass ich sehr viel Support bekommen habe und Unterstützung auch vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung unter dem Aspekt, dass es total wichtig ist, auch gerade in das jüngere, ja doch weniger differenzfeministisch agierende Publikum zu schauen, die auch zu gewinnen für diese Themen allgemein. Ich glaube, vom Konzept her ist es uns gut gelungen, soweit ich das hier beobachte, sind genau eigentlich die Menschen, die ich auch so ein bisschen im Kopf hatte, auf alle Fälle da. Und ich empfinde das als einen sehr fruchtbaren Auseinandersetzungsprozess, weil sich das sehr durchmischt vom Publikum her und es war eigentlich auch das, was ich mir so gewünscht habe. Also auch diesen Dialog zwischen, eben nicht diese Separierung von, das sind die Feministinnen und das sind die MännerpolitikerInnen oder wie auch immer, und da ist die queere Subkultur, sondern das wirklich ineinander zu bringen. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
Ihr habt ja jede Menge Themen. Mhm. Also inwiefern stellt sich auch die Frage nach kapitalismuskritischen Auseinandersetzungen, die ich eigentlich nicht so gesehen habe, wenn dann eher so, können Frauen Karriere machen? Mhm. Also dass da eigentlich ja doch so ein Loch offen bleibt.
Das ist eine spannende Frage. Das war keine bewusste Entscheidung. Ich kann aber diesen Eindruck gut nachvollziehen. Wir haben halt bestimmte Kooperationen auch gehabt, wie zum Beispiel mit der Mädchenmannschaft oder auch dem Missy Magazine, die ja eher auch so eine Art Feminismus, ich möchte nicht sagen propagieren, aber darstellen, der ja schon eher erfolgsorientiert und karriereorientiert ist. Wir wollten aber auch diesen Aspekt nicht ausblenden. Also wir sind auch dankbar über diese Kooperation und diese Diskurse. Haben aber gleichzeitig auch eine Veranstaltung gehabt zu Sexualität und Arbeit oder gerade eben läuft die Veranstaltung Gender und Globalisierung, wo sehr kritisch auch nochmal auf die ökonomischen Prozesse geschaut wird unter ja, kritischen Aspekten. Also es mischt sich auch so ein bisschen, aber tatsächlich ist es vielleicht ein bisschen untergegangen, das Thema. Das ist in der Vorbereitung auf alle Fälle ja, vielleicht ein blinder Fleck. Es wäre vielleicht immer ganz interessant, darüber nachzudenken, inwiefern man das hätte noch mehr einbinden können oder müssen.
Eine ähnliche Frage hat sich ergeben bei im Zuge von dieser Queer Middle East-Geschichte. Die Frage danach, wenn man über Religion spricht, kann man dann aktuelle politische Geschehnisse außen vor lassen, auch ganz bestimmte islamische Regierungen und Parteien und gerade auch die Heinrich-Böll-Stiftung hat ja auch den iranischen Botschafter eingeladen und wo man sich also vor ein, zwei Wochen, wo sich die Frage stellt, wie das zusammengehen kann mit einer queeren Position, ob eigentlich nicht diesem queeren Ansatz inhärent ist, dass man sich ganz bestimmten politischen Positionen auch entgegenstellen muss und wie das möglich ist, da Religion und ganz konkrete Staatsformen und Geschehnisse so zu separieren oder nicht. Dass sich diese Frage aufwirft, ob man da nicht in die Gefahr läuft, durch so eine sehr vorsichtige Herangehensweise, Angst vor Religionskritik, Bedürfnis nach multikulturellen Standards oder so, eben so eine Kritik, die notwendig ist, einfach im Wissen darum, dass es auch Zeiten gab, in denen islamische Länder sehr viel progressiver mit queeren Lebensformen beziehungsweise mit männlicher Homosexualität umgegangen sind, das jetzt aktuell eben nicht stattfindet. Und wie man dieses Thema dann zwar aufgreift, aber Religion und aktuelle Situation, politische Situation separiert.
Also ich muss jetzt gestehen, weil ich selber ja zu wenig in den Kontexten wirklich der Heinrich-Böll-Stiftung als freie Mitarbeiterin agiere, ich jetzt nicht für die Position der Heinrich-Böll-Stiftung irgendwie sprechen kann. Also ich weiß nicht, welche Politik die Böll-Stiftung an sich da fährt. Ja, also ich kann jetzt auch gar nicht so wirklich für diese Veranstaltung sprechen, weil die wurde organisiert von einem Referent für Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube nur, dass es auch total wichtig war, die Protagonisten gestern da zu haben, um differenziert auch über dieses Verhältnis sprechen zu können. Dass, also wie Parvez Sharma auch gesagt hat, um dieses Bild, was nach dem 11. September ja entstanden ist über den Islam, dem auch nochmal eine andere Position entgegenzusetzen, dass eine ganz starke Differenzierung von Islam, also der Religion an sich, ja, präsent ist und aber letztlich in dem medialen Diskurs immer vereinheitlicht und homogenisiert wird. Und sein Film, der sich ja an der Schnittstelle von Homosexualität und Islam auseinandersetzt, dem auch eine Vielfältigkeit dieser Stimmen wieder zurückgeben wollte. Und ich glaube, das ist, denke ich, total wichtig, dass wir das auch auf alle Fälle hier präsent haben, damit uns das nicht immer wieder wegrutscht und nicht wir automatisch immer diesen Homophobie-Vorwurf nur unterstellen, ohne aber letztlich mit den Menschen ja direkt zu sprechen. Also aus so einer westlichen hegemonialen Position ist ja immer so ein bisschen auch problematisch, den Finger auf den Iran zu setzen, sicherlich von der und also und letztlich aber das sind ja auch Diskurse, die vorherrschen und die thematisiert sind.
Und jetzt ist ja so der letzte Tag eigentlich von der Love Me Gender Woche. Und was haben dich denn so für Hoffnungen oder auch Ängste begleitet in der Vorbereitung und welche haben sich jetzt erfüllt?
Ja, also die Vorbereitung hat mir enormen Spaß gemacht, weil mir viele Möglichkeiten auch, oder gegeben wurden, mir auch vertraut wurde und ich viel Spielraum hatte vorzubereiten. Das war total spannend und ich war die ganze Zeit super zuversichtlich. Und jetzt so in der Woche, ich glaube, grundsätzlich kann ich total zufrieden sein oder können wir zufrieden sein. Klar, wir haben jetzt nicht jede Veranstaltung überbesetzt gehabt. Also es gab auch immer wieder Löcher, aber ich glaube insgesamt, soweit ich die Resonanz mitbekomme, ist es total super gelaufen. Also kommt zumindest sehr viel positives Feedback. Gut, dass es eine ganze Woche, 6 Tage von 10 bis 22 Uhr, ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen größenwahnsinnig. Also im Nachhinein einfach so auch dadurch, dass ich an mir selber merke, wie anstrengend das ist, glaube ich, wird es so in der Form nicht nochmal stattfinden. Das ist der Wahnsinn. Es hat total Spaß gemacht, das jetzt mal zu probieren, aber so als ein Format muss man da wirklich nochmal drüber nachdenken.
Ja, da hast du schon so ein bisschen in die Zukunft gewiesen. Also, was sind die Pläne? Gibt es schon irgendwelche Vorstellungen jetzt, die sich vielleicht im Zuge auch der Tage jetzt entwickelt haben? Wer denkt, da wollt ihr weiterarbeiten?
Also noch nicht wirklich Pläne. Der Leiter meinte nur kurz, wow, das machen wir nächstes Jahr wieder in einem Moment des Überschwangs. Ja, ich glaube auf alle Fälle, wenn es nochmal passiert, ich glaube, es kann schon sein, dass man das nochmal versucht, nicht in dem, wie, also ich vermute nicht in dem Format und ich glaube, wenn, dann wesentlich eher, dass man anfängt mit der Vorbereitung. Wir haben vor einem halben Jahr wirklich das Konzept vorgelegt und für dieses Ausmaß der Veranstaltung war es einfach viel zu wenig Zeit und man müsste die einzelnen Veranstaltungsformate nochmal genauer auch konkretisieren und konzipieren. Und das war wirklich eine Premiere und es war ein Versuch, das mal das auszuprobieren. Und jetzt wird es natürlich eine große Evaluierung geben.
Das war ein Interview mit Katrin Köppert, der Koordinatorin der Gender is Happening Woche, die vom 6. bis zum 11. Juli in Berlin stattfand. Das Festival ist nun vorbei. War das Ganze nun mehr als ein buntes Happening? Ja, in jedem Fall. Dezidiert queere Positionen in den Mainstream zu tragen und queeren, trans- und Intermenschen eine Plattform zu geben, ist eine ebenso sinnvolle wie notwendige Arbeit. Trotzdem fanden bei der Veranstaltungswoche zwei Themen kaum Beachtung, die für uns unmittelbar mit queerer Praxis und Theorie verschränkt sind und sein sollten. Zum einen wurde auf eine kapitalismuskritische Perspektive, die den Fokus auf die Verwertbarkeit von Geschlecht legt, nahezu gänzlich verzichtet. Stattdessen fanden unter anderem solche Veranstaltungen statt, die sich mit der Frage beschäftigten, wie Frauen innerhalb dieser Gesellschaft Karriere machen können. Nach unserem Verständnis von queerer Politik kann es nicht nur darum gehen, auf Menschen aufmerksam zu machen, die aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen sind. Vor allem muss es darum gehen, die bestehenden Verhältnisse im Ganzen anzugreifen Und dazu gehört unter anderem und vor allem auch ihre ökonomische Basis. Dass eine solche grundsätzliche Kritik von einer Veranstaltung der Böll-Stiftung nicht zu erwarten ist, dürfte keinen verwundern. Ein etwas kritischerer Umgang mit Religion und Queerness hätte allerdings auch der Böll-Stiftung keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Es wurde versucht, dem scheinbar allzu negativen Bild vom Islam etwas entgegenzusetzen. Dementsprechend kamen nahezu nur Menschen zu Wort, die meinen, dass religiöse Orthodoxie und Homosexualität doch zusammen gedacht werden können. So wurden all die Menschen außen vor gelassen, die durch die Androhung und/oder das Erleiden von Strafen und Folter ihre Homosexualität nicht ausleben können. Dabei kann sich unserer Meinung nach gerade queere Politik nicht hinter kulturrelativistischen Thesen verstecken. Gerade queere Positionen müssen sich mit all jenen solidarisch erklären, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden und diesen Menschen eben auch ein Sprachrohr bieten. Das wäre auch der Böll-Stiftung möglich gewesen.
Das war unser Beitrag zur Gender is Happening-Woche in Berlin. Im Interview war Katrin Köppert, Koordinatorin der Aktionswoche, zu hören. Und falls ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, schaut einfach unter gender-happening.de. In Deutschland wird geistiges Eigentum gut geschützt. Geht es dabei ums Musikalische, ist dafür die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, zuständig. Wer Konzerte veranstalten, Radio machen oder schlicht in der Öffentlichkeit Musik abspielen will, muss sich unter Umständen mit den Gebühren der GEMA auseinandersetzen. Und wer mit seiner Musik Geld verdienen will, der wird seine oder ihre Rechte an den eigenen Werken vermutlich von der GEMA verwalten lassen. Das sind in Deutschland 60.000 und international über 1 Million Rechteinhaberinnen. Bereits in der Vergangenheit ist die GEMA des Öfteren in die Kritik geraten. So werden ihr beispielsweise intransparente und unausgewogene Verteilungsmodalitäten vorgeworfen. Organisiert zum Beispiel eine Künstlerin ein Konzert selbst, muss sie unter Umständen als Veranstalterin mehr Gebühren an die GEMA bezahlen, als sie für dasselbe Konzert als Rechteinhaberin ausgeschüttet bekommt. Denn ein Großteil der Einnahmen werden pauschal an sogenannte ordentliche Mitglieder ausgeschüttet, also Mitglieder, die seit mehreren Jahren hohe Umsätze für die GEMA erzielen und dementsprechend schon erfolgreich sind. In letzter Zeit ist die GEMA nun wieder häufiger in die Schlagzeilen geraten. Mit einer deutlichen Preiserhöhung im Bereich der Live-Veranstaltungen sollen fehlende Einnahmen aus dem Tonträgergeschäft ausgeglichen werden. Bisher zahlen Konzertveranstalterinnen zwischen 1,5 und 3,6% von den Ticketeinnahmen an die GEMA, je nach Besucherinnenzahlen. Bis 2014 sollen diese Anteile auf bis zu 10% angehoben werden. Allerdings ist auch hier die Berechnungsgrundlage die Besucherinnenzahl und die Größe des Veranstaltungsortes. Und so trifft die oft kolportierte Preiserhöhung von 600% auf Konzerte mit hohen vierstelligen Besucherinnenzahlen und Eintrittspreisen über 40 Euro zu. Laut einer Pressemitteilung der GEMA seien aber kleine Spielorte weitestgehend nicht von der Preiserhöhung betroffen und durch Spezialtarife und Nachlässe werde den Bedürfnissen der kleineren Kulturbetriebe bereits nachgekommen. Die Petition im Online-Portal des Petitionsausschusses des Bundestages, die eine Überprüfung des Handelns der GEMA auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz, Vereinsgesetz und Urheberrecht und eine umfassende Reformierung der GEMA in Hinblick auf die Berechnungsgrundlagen für Kleinveranstalter etc. fordert, hat dennoch bereits über 100.000 Mitzeichnerinnen und damit die benötigte Unterschriftenzahl um das Doppelte überschritten. Damit wird die Petition nach der Neukonstituierung im September im Bundestag zur Sprache kommen. Ob das Ganze nun ein großes Missverständnis ist oder wer hier wen abzocken will, bleibt also abzuwarten. Die Vermutung liegt nahe, dass sich hier lediglich niemand ein Stück seines Kuchens vom Teller nehmen lassen will. Bleibt zu hoffen, dass das Ganze am Ende nicht zulasten der kleineren Kulturschaffenden ausgeht. So, und das war's auch schon mit dieser unserer heutigen Sendung. Diese und alle anderen Sendungen von Radio Island findet ihr natürlich wie immer auch im Internet unter www.public-ip.org. Unsere nächste Sendung läuft am 30. August um 18 Uhr hier auf Radio Blau. Bis dahin.